SWR 2 Tandem.
Beshana ist heute 33 Jahre alt. Sie wuchs in Osteuropa auf und ihr Leben in bitterer Armut war der beste Nährboden für Träume von einem besseren Leben. Als sie 18 geworden war, überhörte sie alle Warnsignale und folgte einer angeblichen Freundin ins glücksverheißende Deutschland. Erst viele Jahre später lernte sie Solvodi kennen, eine Hilfsorganisation für Prostituierte, die ihre Rettung wurde. Wenn ein Traum zum Albtraum wird, Beshana und ihre Betreuerin erzählen vom Menschenhandel. Von Angelika Schmidt-Biesalski.
Ich habe mit dem lieben Gott einen Deal gemacht. Ich habe ihm gesagt, ich kümmere mich um deine chancenlosen Töchter, lass du mich bloß nicht hängen.
Ordensschwester Lea Ackermann, Gründerin von Solvodi.
Wenn sie jetzt meine Familie fragt, weiß kein Mensch von meinem Leben, von meinem Leid, gar nichts. Die wissen jedes Mal, wenn die mich fragen, wie geht's dir, sage ich immer gut. Sogar meine Mutter sagt oft, dir geht's immer gut. Aber ich möchte nicht, weil mir wird es viel mehr wehtun, wenn ich ihr sowas erzähle, wo ich weiß, dass es ihr wirklich das Herz bricht.
Beshana aus Osteuropa, Opfer von Menschenhandel.
Wenn es jetzt so ist, dass eine Frau zu uns kommt, haben wir die Möglichkeit, die Frauen sicher unterzubringen. Das heißt, wir haben verschiedene Schutzhäuser, in denen wir die Frauen anonym unterbringen. Denn wenn eine Frau wegläuft, dann ist das eben sehr wichtig, dass sie geschützt und gut und sicher unterkommt.
Roshan Heiler, Beshanas Betreuerin bei Solvodi. Drei Frauen, die ein Thema verbindet, die sexuelle Ausbeutung von Menschen in einer Notlage.
Wir sind ohne Vater aufgewachsen, ne? Und als ich ungefähr 6 Jahre alt war, ist er fort. So, mein Vater ist ganz bestimmt kein schlechter Mensch. Meine Mutter hat auch nie was Böses über ihn gesagt. Aber damals war meine Mutter ja alleinziehende Mutter. Und wir waren nicht so einfache Kinder, bin ich ganz ehrlich. Und wir hatten ein Haus, wo, wenn draußen geregnet hat, hat es auch drinnen geregnet. Und ich muss aber sagen, das war eine sehr schwierige Zeit, aber ich war sehr glücklich, weil wir waren zusammen. Und wenn da nur eine Kartoffel zu essen gab, haben wir auch uns drei geteilt. Ja, und dann war ich 13 Jahre alt, wo meine Mutter dann gesagt hat, nee, das wird so nicht gehen. Später habe ich auch von ihr erfahren, dass sie es auch getan hat, weil sie nicht mehr sehen konnte, dass wir hungrig sind und sich gedacht hat, dass wir dort, wo sie uns hingeschickt hat, wenigstens was zu essen hatten. Und zwar häufig, nicht nur einmal in der Woche oder so. Und ja, sie hat mich dann zu einem Internat geschickt. Das Internat ist nicht so wie in Deutschland ein gutes Internat. Der Internat ist ein Internat, wo man hingeht, weil man zu Hause nicht brav ist. Und da habe ich 5 Jahre verbracht, also von 13 bis 18 Jahre alt. Aber ich habe dort auch immer gearbeitet, da habe ich eine Ausbildung als Näherin abgeschlossen und ich habe dort auch als Näherin gearbeitet und ich habe immer mein Geld nach Hause geschickt. Ich habe vieles dort unternommen, ich war immer Tänzerin, ich habe auch im Theater gespielt, also das hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Ich habe damals auch eine Sponsorin gehabt, ich habe jetzt Gedichte geschrieben. Und sie hat meine Gedichte einmal in Zeitung gesetzt und sie hat mich sponsoriert. Und sie wollte auch sehr, dass ich weiter lerne, weil sie wusste, dass ich kein Geld habe für richtige Schule so zum Studieren. Aber als ich dann fast 18 geworden bin, da habe ich aber dieses Mädchen kennengelernt. Sie meinte, dass wir dann nach Deutschland als Kellnerin arbeiten kommen. Habe ich dann auf sie zugehört, weil bei uns war immer so schwer mit Geld. Ich glaube, kennt auch fast jeder, der von dort kommt. Und man wünscht sich natürlich, noch wenn man so jung ist, dann ein bisschen besser zu verdienen, auch was zu erreichen im Leben. Und bin dann mitgegangen nach Deutschland. Aber als wir dann hier waren, hat sich herausgestellt, dass sie mich ja verkauft hat zu den Leuten, zu denen ich da gewesen bin.
Wie viel diese angebliche Freundin für die Anwerbung bekommen hat, weiß Beshana bis heute nicht. Verkauft war sie aber noch in vielerlei anderer Hinsicht, dazu gleich mehr. Beshana und Roshan Heiler lernten sich erst Jahre später kennen. Beshana war allein ihrem Zuhälter ausgeliefert. Roshan Heiler studierte zu der Zeit noch und war der Hilfsorganisation Solvodi noch nicht begegnet.
Nach meinem Studium an der Uni in Köln habe ich im Bundeskriminalamt in der Forschungsabteilung an einem Projekt mitgearbeitet, das sich mit verschiedenen Forschungsprojekten zum Thema Menschenhandel in allen EU-Mitgliedstaaten befasst hat. Und über dieses Projekt ist mir erst deutlich geworden, dass wir Menschenhandel in Deutschland haben. Und so habe ich mich dann bei Solvodi beworben, zunächst als Praktikantin, und habe im Zuge dessen dann auch Nachtschichten in der Schutzwohnung übernommen, wo die Betroffenen, entweder nachdem sie von der Polizei aufgegriffen wurden oder nachdem sie sich selbst gemeldet haben, untergebracht werden. Und da haben wir dann lange Nächte zusammengesessen, haben zusammen gelacht, haben viel auch geweint. Die Frauen haben erstmal erzählt. Also ich denke oft an diese Momente zurück. Und das alles liegt jetzt fast 8 Jahre zurück.
Natürlich, man hat Deutschland oder egal welches Land nie leben gesehen. Man hört nur immer, da ist ja viel besser. Da haben die Leute viel mehr Geld, verdienen die Leute viel mehr Geld. Und ich habe dann einfach irgendwie ganz spontan gesagt, okay, mache ich, und habe es gemacht. Ich war ja fast wie Jungfrau, also ich habe nicht mal wirklich einen Mann gesehen. Du weißt nicht mal, was mit dir da drin passiert, in diesem Zimmer. Und du hast Angst, ist auch vollkommen klar, aber deine Angst ist viel zu groß und du kannst dich nicht entscheiden, was würdest du jetzt machen, wenn du stur bleibst. Die schlagen dich kaputt und die schlagen dich immer wieder. Ich hatte auch wirklich am Anfang die ersten Tage ganz schlimme Tage gehabt, weil ich so stur geblieben bin. Und ich hatte sogar so ein dickes Augen gehabt, dass die mich nicht mal in so ein Bordell blicken lassen konnten, weil das sah schon auch mit Schminken nicht gut aus. Und deswegen haben die dann gewartet, bis meine Augen wieder gut waren. Und ich habe sogar hier so eine Narbe, genau hier ist das von diesen Sachen. Und irgendwie kommst du schon selber auf die Gedanken, so wird es nicht. Ich kann hier nicht weglaufen, wenn ich hier bleibe. Also lieber gebe ich zu, sage ich, gut, ich mache das. Ich bereue es irgendwo, ja, sehr. Und andererseits auch nicht so sehr, weil ich denke immer so, wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich jetzt nicht hier. Hätte ich viele Leute nicht kennengelernt. Und vielleicht war das vorher bestimmt, dass es genauso kommt.
Als Schwester Lea Ackermann vor 35 Jahren ihren Deal mit Gott machte, hatte sie gerade ihre Stelle als Bankkauffrau in Saarbrücken gekündigt und war als Missionsschwester unserer lieben Frau von Afrika nach Kenia gegangen, in die bei Touristen besonders beliebte Küstenstadt Mombasa.
Ich bin ja ins Kloster gegangen, um das Evangelium, die frohe Botschaft, zu den Menschen zu bringen. Und dann sehe ich, dass Menschen ausgebeutet werden. Als ich nach Kenia kam, habe ich gesehen, dass sich Touristen eine Reise erlauben können, eine Weltreise in ein wirkliches Urlaubsparadies. Mombasa ist wunderschön. Und dann kommen sie dorthin, sehen Armut und Not und Elend von Frauen und Kindern und nützen das für ihr billiges Vergnügen aus. Und ich habe mir gedacht, Gott ist Schöpfer aller Menschen. Alle Menschen sind seine Kinder. Und hier sind seine Töchter, die total chancenlos sein. Ich hatte in der Zeit vor 35 Jahren kein Geld. Wir Ordensschwestern hatten damals nicht mal Taschengeld. Meine Mutter war eine arme Witwe und mein Bruder war noch in der Ausbildung. Ja, ich hatte Freunde, Kollegen, die mit mir im Studium waren und ein paar Leute, die mir gesagt haben, ach, schick mal doch mal eine Karte. Und denen habe ich geschrieben, wie es den Frauen in Mombasa geht, die durch ihre Armut und durch das Elend, in das sie hineingeboren wurden, von den 6 Touristen ausgebeutet werden. Ja, und die haben mich dann ein bisschen unterstützt. Und dann bin ich zum Bischof und habe dem Bischof gesagt, um die Frauen möchte ich mich kümmern, aber ich brauche irgendwo, wo ich mich hinsetzen kann mit ihnen, überlegen kann mit ihnen. Und dann hat er mir ein altes Lagerhaus gegeben. Da waren keine Fenster drin, keine Türen drin. Ja, und das haben wir dann zuerst mal hergerichtet, 2 große Räume. Und dann habe ich mich mit den Frauen da drin getroffen und gefragt, so, was könnt ihr denn noch anderes? Und dann haben die einen gesagt, ja, meine Großmutter, die hat mir mal Backen beigebracht. Ich könnte zum Beispiel so Plätzchen machen und verkaufen. Gut, und dann habe ich einen Ofen angeschafft und dann haben wir Plätzchen gebackt und verkauft. Oder wenn sie gesagt haben, wir könnten vielleicht so Schmuck basteln oder sowas. Ich habe einfach alle Ideen, die da waren, das war nicht viel, aufgegriffen und umgesetzt. Und so hat Solvudi angefangen.
Solvudi. Solidarity with Women in Distress. Solidarität mit Frauen in Not. In Kenia gibt es inzwischen 34 Beratungszentren. Und auch in Deutschland ist Solvudi seit 30 Jahren aktiv. Roshan Heiler arbeitet seit 8 Jahren mit.
Wir machen aufsuchende Arbeit in der Bordellstraße. Das ist eine Straße mit ca. 30 Bordellen. Und wir wissen oder auch die Polizei weiß, dass es dort Zuhälterei und auch Fälle von Menschenhandel gibt. Und sicherlich sehen uns die Täter oder wissen, wer wir sind. Aber es ist bisher zu keiner Konfrontation gekommen, weil von uns als Sozialarbeiterinnen erstmal keine Gefahr ausgeht. Wir gehen durch die Straße, wir sind unterstützend für die Frauen da, wir klären auf über ihre Rechte und ihre Pflichten. Und wir erleben es ja aber auch immer wieder, dass Frauen nicht mit uns sprechen möchten, dass sie die Fenster geschlossen halten, dass sie weggehen. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Das kann den Grund haben, dass sie eben keinen Informationsbedarf haben. Es kann aber auch den Grund haben, dass der Zuhälter sagt oder dass sie zumindest die Anweisung haben, nicht mit uns zu sprechen, also sich mit uns nicht auszutauschen.
Als Bejana sich vor 15 Jahren in einem deutschen Bordell wiederfand, ohne deutsche Sprachkenntnisse, dem Zuhälter ausgeliefert, mit einem falschen, vom Zuhälter besorgten Pass, gab es dort, wo sie war, noch keine Solvudi-Beratungsstelle. Aber nach einem halben Jahr kam ihr ein Zufall zur Hilfe. Der Zuhälter hatte Wind von einer Razzia bekommen, rief im Bordell an und befahl allen Frauen, an einen anderen Ort zu kommen. So konnte Bejana in seinem Zimmer nach ihrem Pass suchen, hielt ein Taxi an und ließ sich zur Polizei bringen.
Bin dann bei Polizisten gewesen, ich konnte aber kein Deutsch sprechen. Das finde ich eigentlich bis heute noch voll lustig, ehrlich gesagt. Ich weiß, man kann nicht bei so einer Geschichte sagen, ich finde das lustig, aber wenn man es später erzählt und die Sprache schon kennt, ist wirklich lustig. Ich bin da reingegangen und hat gesagt, hallo, ich arbeite Ficken. Das war das Einzige, was ich kenne. So. Und die Frau hat mich natürlich weggeschmissen. Die hat direkt gesagt, raus hier, ne? Und da hatte ich ja in dem Moment auch richtig Angst gehabt und war am Zittern. Natürlich, eine kann mich sehen, ich bin da weggelaufen, ich kann nicht zurück, sonst schlagen die mich kaputt und was mache ich jetzt? Ja, dann habe ich in meinem Land angerufen, ja, in der Regierung habe ich dort angerufen und habe dann erklärt, meine Lage, dass ich jetzt draußen stehe vor die Polizeirevier und die lassen mich nicht rein und ich kann auch nicht zu meinen Zuhältern. Und ja, dann hat die Frau gesagt, wissen Sie was, machen Sie Ihr Handy an, ich rufe gleich an und sie hat sich gemeldet. Und ich habe das Telefon einfach zu der Polizistin gegeben, weil ich habe verstanden, dass sie denkt, dass ich nicht normal bin. Ja, und da haben die mich auch genommen, haben die gesagt, komm, setz dich mal hier. Und das war ein Raum mit so einer Glastür und ich hatte so viel Angst gehabt, weil ich immer wieder dieses Auto sehen konnte. Und ich habe immer gedacht, dass die mich jetzt suchen. Dann habe ich 2 Ausweise auf den Tisch gelegt, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Der eine war ja falsch, mit dem ich eigentlich da geblieben bin. Und der andere war mein eigener, den ich ja geklaut habe von den Zuhältern. Und das habe ich ja auch so erklärt. Aber dann wollten die wissen, wer das gemacht hat, also dieses falsche Ausweis und so. Und das wollte ich nicht sagen. Und deswegen haben die mich für schuldig geklärt, also quasi, dass ich dieses Ausweis gemacht habe. Ja, dann war ich ja kurz im Knast durch dieses Papiersachen. Dann haben die mich in ein Frauenhaus gebracht. Nach dem Frauenhaus haben die mich nach Hause gebracht, also in mein Land. Ja, dann wollte ich, da haben die mich in irgendwelche Psychologen und so hingebracht, aber ich wollte mit keinem reden, ich wollte nur noch nach Hause.
Aber zu Hause in der alten Armut hält sie es nicht lange aus. Diesmal ist es keine falsche Freundin, sondern ein Mann, der sie mit einem Angebot lockt. Und er scheint mit offenen Karten zu spielen. Er weiß, wie Bejana in Deutschland Geld verdient hatte und schlägt ihr nun ganz offen vor, erneut als Prostituierte zu arbeiten. Schließlich könne sie dann auch ihre Familie in der Heimat unterstützen.
Dann hat er gesagt, so, wenn du willst, ich kenne mich aus mit sowas, machen wir 50-50, kannst du dein Geld sparen, das erreichen, was du möchtest, und ich dann nehme das Geld, was ich brauche, und dann sagen wir tschüss, tschüss, wann du auch immer willst. Da war auch noch eine andere Frau dabei, die ich kannte seit langer Zeit, habe ich gesagt, gut, war vielleicht ein Fehler von mir, vielleicht auch nicht, war vielleicht auch Dummheit, man weiß nie. Mit 18, 19 Jahren denkt jeder anderes, ne? So, auf jeden Fall habe ich das Angebot zugenommen, habe ich gesagt, okay, mache ich, weil ich mir gedacht habe, ich hatte es ja schon mal gemacht, ne? Und wenn es ja darum geht, dass ich wirklich meine Wünsche erreiche, was ich so im Leben haben möchte, es hat nicht nur mit Geld zu tun, sondern man braucht ja leider heutzutage Geld, um das zu erreichen, was man will, ne? Und ja, habe ich dann gesagt, gut, dann komme ich mit. Aber als wir dann in der Stadt gekommen sind in Deutschland, da war eine richtige Zuhälte. Also so eine hatte ich auch nie gehabt. Der war so eine riesengroße, mit einem riesengroßen Hals, und er hatte zu Hause 15 Frauen gehabt. Und der hat ja auch alle vergewaltigt, der hat die geschlagen. Zu Hause mussten wir uns Brot mit Butter machen und so zur Arbeit geschickt, 12 Stunden. Wenn es regnet hat, hat er gesagt, müssen wir trotzdem draußen stehen auf dem Regen und die Leute dann zu uns holen. Und ich konnte auch nicht einfach so weglaufen, weil ich ja durch den ersten Mal wusste schon, dass die Polizisten uns nicht wirklich helfen würde. Das zweite war, dass mein Zuhälter leider auch viele Leute kannte, die auch manche etwas mit Polizisten zu tun hatten. Und da war wirklich sehr schwer, dass man sagt, gut, jetzt laufe ich zum Polizist, weil du niemandem vertrauen konntest.
Wenn Frauen sich nicht an die Regeln halten, dann können die Täter Gewalt ausüben. Und man darf nicht vergessen, dass viele Täter auch die Familien der Betroffenen kennen und darüber natürlich ein sehr machtvolles Druckmittel haben, dass sie sagen, wenn du hier eine Aussage bei der Polizei machst oder wenn du wegläufst, dann weiß ich, wo deine Familie wohnt, ich weiß, wo deine Kinder leben. Wir hatten jetzt ja gerade letztlich auch den Fall, wo dann die Drohung war, das Haus der Eltern anzuzünden.
Die Situation hier in Deutschland ist extrem schwierig und es ist ungeheuerlich, was politisch bei uns abgeht. 2002 hat man ein Gesetz gemacht, Prostitution ist ein Beruf wie jeder andere. Das hat den Bordellbetreibern und Menschenhändlern erlaubt, in die Wellnessbranche zu gehen und riesige Wellnessbordelle aufzubauen. Und inzwischen gilt Deutschland als das Bordell Europas. Und das hat natürlich auch den Menschenhandel beflügelt. Also die Situation für die Frauen bei uns ist keine gute. Die Frauen kommen hauptsächlich aus osteuropäischen, aber auch aus afrikanischen Ländern. Man vermutet oder gibt an, bis zu 90% geht's bei diesen Frauen um Ausländerinnen. Und sie werden gekauft und verkauft. Man sagt das ein bisschen anders. Man sagt, wir hatten viel Geld für dich ausgegeben, damit du Papiere kriegst, damit du die Reise bezahlt kriegst. Das musst du abarbeiten. Und so lange gehörst du natürlich diesem Menschen, der alles vorgestreckt hat, damit du in Deutschland sein kannst. Und wenn Sie überlegen, es gab in der Nähe von Hannover ein Bordell, das hat damit geworben, 8,90 Euro, eine Frau, ein Bier, ein Würstchen.
Ich erinnere mich an Bijana zum ersten Mal, als ich durch die Straße lief und sie mir eigentlich zuwinkte. Sie winkte mich an das Fenster, in dem sie stand, heran und fragte dann, wann sie denn mal zu uns zum Gespräch kommen könne. Also sie war da sehr aktiv, wollte dann auch sofort den Termin festgesetzt bekommen und sie ist dann auch zu dem Termin pünktlich erschienen. Sie war von vornherein sehr entschlossen und das war auch im ersten Kontakt schon, hat sie das schon so vermittelt. Und das alles liegt jetzt fast 8 Jahre zurück.
Und ich bin zu Solvodi gegangen, weil die mir so eine Karte gegeben haben, weil die immer wieder ständig auf die Straße spazieren waren. Und dann bin ich da reingegangen, habe ich meine Lage erklärt.
Einige Zeit zuvor hatte sie sich mit Hilfe eines Kunden bereits von ihrem Zuhälter befreien können. Dennoch hatte sie keine andere Wahl, als weiterhin ihr Geld mit Prostitution zu verdienen.
Sie hat uns gegenüber sehr klar formuliert, dass sie aus der Prostitution aussteigen möchte. Und dann haben wir in Beratungsgesprächen geklärt, welche Schritte anstehen. Und das war wirklich erstaunlich, wie schnell sie alles sehr selbstständig umgesetzt hat. Also wir mussten eigentlich immer nur diese Schritte besprechen und das nächste Mal kam sie und sagte, ich habe jetzt eine Wohnung gefunden. Das nächste Mal war es dann so, dass sie sagte, und jetzt habe ich einen Job gefunden. Also wir haben vor allen Dingen die bürokratischen Formalitäten mit ihr geklärt und alles andere hat sie sehr selbstständig dann umgesetzt und sehr schnell.
Ich wollte nicht mehr, dass mich jemand in den Arm fasst, egal ob es für Geld ist oder für was ist, das hat mich alles einfach, das war mir zu viel. Und ich weiß noch, da war ein Samstag, ich habe gearbeitet in einer Bar und einen Sonntag habe ich angefangen zu arbeiten in einer Kneipe. Ja, und seit diesem Sonntag habe ich nie wieder mehr meinen alten Beruf gemacht. Es gab auch viele schwierige Zeiten, wo ich kein Geld hatte. Es gab auch Zeiten, wo ich zwei normale Jobs gemacht habe, bis ich erste Lohn bekommen habe, weil sonst konnte ich auch meine Miete nicht zahlen, hatte ich auch nichts zu essen gehabt. Aber trotzdem habe ich mich durchgesetzt und gesagt, ich mache das nie wieder mehr und habe es auch nie wieder mehr gemacht.
Beana ist immer eng im Kontakt mit uns bis heute. Also immer wieder, wenn neue Schritte, neue Entscheidungen anstehen, dann kommt sie gerne zu uns in die Beratung, bespricht das mit uns. Und so war das mit dieser ersten Arbeitsstelle auch, da als sie uns erzählte, dass sie jetzt als Kellnerin in einem Café arbeitet. Da haben wir eben über die Arbeitsbedingungen gesprochen, also die Arbeitszeiten, die Entlohnung. Und sie hat dann aber selbst auch gemerkt, dass sie sich nicht wohlfühlt, weil es dann eben auch anzügliche Anspielungen gab, sowohl von Gästen als auch von dem Betreiber, sodass sie sich dann schnell nach einer neuen Stelle umgeschaut hat. Und auch dabei haben wir sie unterstützt. Und da war unser Einsatz wiederum, einen Lebenslauf zu schreiben, mit dem sie sich dann an verschiedenen Stellen wiederum bewerben konnte. Und sehr wichtig in diesem Kontext ist auch die ehrenamtliche Lehrerin, mit der sie regelmäßig den Deutschunterricht durchgeführt hat, bis heute. Heute hat Bejana einen unbefristeten Vertrag. Sie hat ihre Familie nach Deutschland bringen können. Sie hat wirklich alle Familienmitglieder unterstützen können. Es war ein sehr starker Wunsch von ihr. Und jetzt kann sie sich wieder mehr auf ihr Leben konzentrieren. Und da hat sie den starken Wunsch, eine Ausbildung zu machen, ihre Deutschkenntnisse noch weiter zu verbessern und zu vertiefen. Und das ist jetzt gerade das nächste Ziel, das sie sich gesteckt hat.
Und dann habe ich gesagt, gut, weil meine Familie jetzt mittlerweile sehr gut geht und die haben auch alles so wie ich, dann kann ich auch um mich selber kümmern. Und dann habe ich als allererstes mit einem Führerschein angefangen, gab es aber nicht auf meine Sprache und da musste ich leider auf Deutsch machen. Und weil ich es auf Deutsch geschafft habe, hat mich auf die Idee gebracht, dass ich möchte auch eine Ausbildung als Sozialarbeiterin machen.
Sie möchte die Vergangenheit auch hinter sich lassen. Also sie möchte nach vorne schauen, sie möchte nach vorne blicken, sie möchte weitergehen. Und ich denke, auch dazu gehört, einfach diese Geschichte ruhen zu lassen und das auch jetzt im Kreise der Familie nicht unbedingt zu thematisieren, sondern wirklich diesen Weg gemeinsam nach vorne zu gehen. Das ist auch das, was sie sehr stark auszeichnet. Sie schaut immer nach vorne.
Eigentlich, ich habe immer einen Plan. Also bei mir ist es nie zu Ende. Erstens ist es das ist, was mich betrifft. Ich werde auch die Schule bis zum Ende bringen, auch wenn das, sagen wir, 5, 6 oder 7 Jahre dauert. Das ist auch egal. Ich kenne Leute, die fangen auch erst mit 40 an. Von daher, ich denke, wenn man wirklich was will, kann man es immer erreichen. Ich möchte vor allem mit Menschen zu arbeiten, die auch so was Ähnliches wie ich hatte. Weil ich denke, dass ich diese Menschen sehr gut verstehen kann und auch viel Mut geben konnte, wenn es möglich ist, wenn ich das schaffe. Ich weiß es nicht, das ist natürlich braucht viel Kraft und viel Arbeit da drin. Würde ich auch alles von mir geben, was ich kann. Aber ich kann jetzt nicht sicher sein, ja, ich schaffe es oder nein, schaffe ich nicht. Weil ich muss erst mal gucken, wie der Weg geht. Und eigentlich, das ist mein Leben.
Wenn ein Traum zum Albtraum wird. Bejana und ihre Betreuerin erzählen vom Menschenhandel. Von Angelika Schmidt-Biasalski.